Crisis, what crisis? 9. Staffel, konstruktiv in die Zukunft. Folge 6, Engagement und Commitment. Herzlich willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? 14-tägig, kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Crisis, what crisis? Und Sven Adomat, Manfred Stockmann, wir sind wieder noch zu zweit, weil wir haben diese Episode natürlich im Schwung der letzten Episode mit aufgezeichnet und Uwe Dotzlaff war da ja leider verhindert. Nichtsdestotrotz wollten wir ja den Weg dessen, was wir aus der psychologischen Sicherheit das letzte Mal begonnen haben, nochmal fortsetzen. Und wir kamen zum Schluss auch so in ein eher manchmal destruktives Verhalten, das sich in Teams, in Unternehmen darstellt. Wir könnten sagen, hauen und stechen. Und möchten aber gerade in dieser Episode ja dann aus diesem Hauen und Stechen, wie kommen wir denn von dem Teil, das ja viel Energie kostet, wieder zu dem Part, der zu Engagement und Commitment vielleicht führt. Und Sven, du hattest ja auch irgendwas da nochmal zusammengesucht und gefunden, beziehungsweise auch aus deinen Erfahrungen, was du das letzte Mal gesagt hast, naja, manchmal ist Führungskräfte sind halt nach einem bestimmten Muster auch ausgewählt und sind da auf ihre Positionen gekommen. Wie oft erlebst du dieses Hauen und Stechen, Misstrauen und ja, ist das so ein Teil von Selbstpositionierungen, die da einfach eine Rolle spielen, Inszenierung?
Also ich fände mal ganz spannend, dass wir sind natürlich auch immer durch diesen Fehler gebiased, dass wir eher das im Kopf haben, was in den letzten Wochen passiert und da auf die große Allgemeinheit dann jetzt schließen. Ne? Das ist ja ganz, was ganz gefährlich ist, sollte man eigentlich ja nicht so machen. Ich mache das trotzdem mal jetzt. Gefühlt aus den letzten Wochen habe ich ganz häufig Führungskräfte, die eigentlich anders ticken sollten, aber dann in ihrem Verhalten was Gegenteiliges zeigen. Und ich glaube, dass sie das gar nicht bewusst machen, sondern dass sie das unbewusst machen. Und das ist, glaube ich, ein Teil davon. Also wir haben letztes Mal gesagt, du wirst häufig ja Führungskraft, weil du eine eigene Meinung hast, weil du die vielleicht auch vertreten kannst, weil du gelernt hast, die zu vertreten, weil du ein hohes Selbstbewusstsein vielleicht an der Stelle auch hast. Dass das eine Möglichkeit ist, dass ich dann so ein bisschen betriebsblind für andere Meinungen werde, ne, und meins durchsetze. Aber ich glaube, selbst wenn ich das nicht so stark verankert habe, komme ich aufgrund der Rolle, wie das Verständnis dieser Rolle häufig noch in Unternehmen ist, trotzdem dahin, dass ich vielleicht ganz unbewusst dass die andere Meinung unterdrücke oder nicht aktiv unterdrücke, sondern nur Bedingungen gestalte, dass die nicht mehr so laut werden und ich sie dann auch gar nicht mehr wahrnehme. Und dass sich das so ein Stückchen selbst bestärkt, das finde ich, ist so was, was ich in den letzten Wochen bei den Führungskräften zugegebenermaßen eher mittlere Etagen, die ich jetzt die letzten Wochen gesehen habe, dann häufig ja so erkenne. Ne? Die sind, ich würde mal sagen, die sind stets bemüht, aber wenn man dann, so wie wir es ja häufig haben, die Rolle des entspannten Beobachters nehmen darf und nichts entscheiden muss, sondern einfach nur zuguckt und beobachtet, dann sieht man halt, okay, das ist aber das, was schiefgelaufen ist oder das ist das, was nicht so gut funktioniert und es wird genau in diese Rolle dann weiterführen. Dann hat man das eben nicht mehr.
Kann ich voll nachvollziehen, ja, wobei sie tauchen immer wieder auf, vielleicht weil sie einfach lauter, sichtbarer, klarer sind als die anderen. Bei den anderen braucht es immer länger, habe ich so den Eindruck, dass die überhaupt sich zeigen, dass sie rankommen, weil sie glauben ja, dass sie vielleicht in ihrem Umfeld falsch ticken, weil sie so harmonisierend oder so zusammenführend sind, während sie immer erleben, dass alles andere anders ist. Was wir aber auch ja hatten in dem Part war, dass auch wir selber ja manchmal in der Situation, in dem Moment, wo Druck reinkommt, wo wir auch so unter ein Stresslevel kommen, auch manchmal in Muster verfallen, die eventuell nicht ganz so konstruktiv im Gesamtkonstrukt sind. Jeder kennt den Streit mit seiner Partnerin, mit irgendjemandem, wo wir uns dann hinterher auch manchmal fragen nach dem Motto, gewusst hätten wir es besser, wie wir kommunizieren könnten, und trotzdem hat uns gerade was getriggert. Und wenn ich heute so auf Führungskräfte in Unternehmen schaue, mit was die alles konfrontiert werden, sind die meisten wenig entspannt, sondern alle immer unter Dampf. Und was ich noch kurz dazu nehmen möchte, was ich schon auch feststelle, ist, dass das Thema, wie Kommunikation wirkt, bei den wenigsten, so wie du sagst, es ist nicht bewusst. Da werden Worte, da werden Bemerkungen fallen gelassen, die für einen selbst erstmal neutral sind, kein Gedanken, die aber bei den anderen was auslösen. Und wenn sowas häufiger vorkommt, dann zieht sich der Rest irgendwann mal zurück.
Und ich finde, du hast jetzt drei Aspekte für mich aufgemacht. Einmal das letzte, rückwärts gehen, das ist die Wirkung von Sprache. Also die Grundannahme, wir missverstehen uns eigentlich ständig.
Ja.
Ja, also das, wenn man das einmal so auf der Zunge zergehen lässt, dann sieht man, da kann schon viel schief gehen. Das zweite war dann, was passiert, wenn alte Zentren in meinem Gehirn adressiert werden, also entweder über Emotionen, über Stress, wie immer diese Achsen dann auch heißen, das ist auch fast egal. Was macht das? Das macht sehr eindimensionales Denken. Also das macht nicht unbedingt kreativ, das macht nicht open-minded, und den Mechanismus, den haben wir natürlich immer in der Sache drin. Das heißt, selbst wenn ich vorher mir gut vorgenommen habe, ich will anders arbeiten, wird spätestens dann Teile vom Gehirn vorgeschaltet, die das mal schön verhindern.
Ja.
Ja. Und das Letzte, was ich auch noch ganz spannend fand, das war da eigentlich das Erste, was du gesagt hast, der Aspekt, uns ist ja auch allen klar, dass eine nicht demokratische Entscheidung viel schneller geht. Und wenn wir keine Zeit haben, dann erlebt man natürlich häufig so dieses Durchpeitschen und das eben nicht nochmal eine Schleife nehmen, nicht nochmal in Ruhe sich die Zeit nehmen, zuzuhören, noch zu wägen, erlebt man ja auch als einen positiven Benefit, ja, dass es eben schnell geht. Ob das dann am Ende Wirkungen entfacht, die wir langfristig nicht haben wollen, interessiert uns in dem Moment ja gar nicht. Ja. Weil vielleicht war die Entscheidung ja sogar richtig. Trotzdem entwickelt es genau die Wirkung, die wir für diese psychologische Sicherheit, wie wir sie beim letzten Mal hatten, ja nicht haben wollen. Wir wollen ein Team haben, was auf Augenhöhe, was sich unterstützt, was gegenseitig Vertrauen hat, was wo man Ideen einbringen kann, was wachsen kann. Langfristig erzeugen wir das damit nicht. Aber in diesem Moment war es vielleicht die perfekte Entscheidung. Ne? Und, das ist so ein bisschen der Unterschied.
Ja. Ja, darum geht's ja im Endeffekt auch immer, wenn wir unter Stress reagieren, dass wir schnellstmöglich fokussiert auf eine Lösung kommen, aber nicht unbedingt das Gesamtbild im Blick haben. Also genau. Der Löwe, der von vorne kommt oder sowas, den haben wir im Blick und schauen, wie wir wegkommen. Wir sehen aber nicht, dass aus dem Rudel links und rechts auch noch ein paar vielleicht sind, die uns den Weg abschneiden erstmal.
Und das, was wir, das ist ja so ein bisschen der Aufhänger für heute, wenn wir überlegen, was ist eigentlich die abhängige Variable, die hinten rauskommen soll. Also wir wollen eigentlich Arbeitsverhalten haben, was eine hohe Qualität hat, was möglichst oder in einigen nicht nur eine hohe Qualität, sondern auch eine hohe Quantität hat, also richtig abgeht. Auf der anderen Seite würde jetzt so mein Aspekt dann immer sein, ich will das Ganze auch noch vor einem Hintergrund tun, dass ich Menschen gesund erhalte. Ja, also dass es ihnen gut geht, dass sie zufrieden sind, dass sie Wohlbefinden äußern, dass sie das langfristig behalten. Das sind die abhängigen Variablen, die am Ende rauskommen wollen. Und wonach suchen wir jetzt? Wir suchen nach all dem, was das irgendwie, was da jetzt alles mitspielt, wie wir das langfristig erreichen. Und das ist, glaube ich, der spannende Teil, ne? Wenn man überlegt, was wirkt jetzt? Und welche vielen, vielen, vielen Variablen spielen da eine Rolle?
Ja. Da werden wir ja auch an diesen zwei wunderbaren Begriffen immer Druck oder Sog. Also was kann ich erzeugen? Es gibt ja auch den Spruch, oder auch Reinhard K. Sprenger hat ja in seinem, glaube ich, mit einer 20 oder 25 Jahre alten Buch Mythos Motivation, von dem er ja sagt, das meist gekaufte, aber am wenigsten gelesene Buch, Wirtschaftsbuch, geschrieben, du kannst niemanden motivieren in dem Sinn, aber du kannst ihn sehr schnell demotivieren. Also du brauchst diesen Part, wie kann ich das Intrinsische aktivieren in den Leuten? Wie kann ich eben Engagement dadurch und Commitment erzeugen? Und was wir auch mal in früheren Episoden immer wieder hatten, das Thema Teilhabe. Also wie kann ich mich selbst mit einbringen in eine Sache? Dann bin ich anders drauf, als wenn ich nur Dinge auf Befehl abarbeite. Das sind wir aber auch bei Delegationsfähigkeit wieder, Vertrauen. Also wir kommen ja in diese Schleife immer wieder mit rein. Also wie bringe ich die Leute zusammen?
Und jetzt hast du für mich zwei Teile. Nummer eins ist, das, was du mit Motivation beschreibst, das ist wird häufig als Mediator gesehen. Also das ist keine zu beeinflussende Variable, sondern das ist etwas, was da so mit rumhüpft und mediert den Prozess, das Ergebnis am Ende dann irgendwie beeinflusst. Und das ist die alles, was wir unter Motivation verstehen, nämlich im Endeffekt das, was irgendwie automatisch passiert mit jedem Menschen. Also ich kann natürlich extrinsisch motivieren und kann diese Dinge gut kontrollieren. Ne? Ich kann dir immer eine Mohrrübe vorhalten, dann wirst du sicherlich motiviert her. Das ist aber sehr aufwendig und langfristig vielleicht auch gar nicht haltbar. Ich kann auch schauen, wie tickst du in deinem Inneren, in dir drin, in puncto Motivation zu deinem Job. Ne? Das sind aber Mediatoren. Genau dasselbe, was da noch reinkommt, ist, vielleicht gibt es grundlegende Dinge, die jeder Mensch braucht. Also das ist zum Beispiel auch was da diskutiert wird. Also was wünschen sich Menschen, damit sie gut arbeiten können? Und dann ist es nicht mal nur ein Wunsch, weil das wäre ja was, das könnte ich jetzt irgendwie, hat mir jemand gesagt, dass ich mir das wünschen soll, sondern da scheint es ja noch in der Verankerung noch was Tieferes zu geben. Also jeder Mensch möchte gut mit anderen Menschen auskommen. Ist eine Grundeigenschaft, die man häufig mit Füßen tritt. Jeder Mensch möchte...
Die Leute sich ja auch so aufführen, als würden sie es nicht wollen, aber im Inneren wollen sie es ja. Das ist ja, sie haben nur nicht gelernt, das anders zu zeigen.
Ja. Diese Idee von zum Beispiel dann auch, wir wollen auch alle Autonomie haben. Also auch das finde ich ganz spannend, das so wirken zu lassen, egal in welchem Job, egal auf welcher Ebene. Menschen streben in der Regel alle nach Autonomie. Also sie möchten Entscheidungsfreiheit haben. Ja. In unterschiedlichen Ausprägungen. Aber erstmal ist das ein Grundbedürfnis. Und daran könnte man natürlich auch wieder ansetzen dann. Und wenn man jetzt noch einen zurückgeht und sagt, so, was ist eigentlich das, was diese abhängigen Variablen sind? Dann bist du bei dem, was du gerade dann danach auch gesagt hast, die Bedingungen am Arbeitsplatz, im Kontext. Also unterstützt der meine Bedürfnisse, verhindert der die? Oder dann bist du bei dem, was sind die individuellen Unterschiede? Ne? Also was sind meine persönlichen Ziele? Was sind die Ziele des Unternehmens? Das sind dann eher so diese großen Faktoren, die da eine Rolle spielen, damit das nachher rauskommt. Und wenn wir jetzt sagen, hauen und stechen, ist das Maß der Dinge, dann müsste man mal überlegen, auf welchen Ebenen soll das denn bitte wirken? Dann könnte hauen und stechen nur ein externer Motivationsfaktor sein. Mehr nicht mehr. Er geht eindeutig gegen meine psychologischen Needs, also gegen das, was ich intern möchte. Ich glaube auch nicht, dass wir viele finden, die individuell so gepolt sind, dass sie das besonders geil finden. Und dementsprechend ist es ganz, ganz schwer, damit langfristig dann Erfolg zu haben.
Was ich auch schon auch aus meiner eigenen Erfahrung damals in Führungsetagen der Bankenwelt damals festgestellt habe, da gibt es schon diesen Grabenkämpfe oder sowas, der eine gegen den anderen. Aber was im Hintergrund letztendlich trotzdem ja wieder dabei ist, ist das Thema Anerkennung. Also der eine, der da auch so agiert, den anderen zu diffamieren und ihm permanent irgendein Knüppel zwischen die Beine, nur der will nicht von dem anerkannt werden, sondern will von seinem Chef anerkannt werden oder von zwei, drei anderen Kollegen im Kreis, weil er sagt, wenn ich auf den einhacke, dann mache ich mich vielleicht bei den anderen lieb Kind und komme in deren Kreis mit rein. Ne? Aber da sind wir auch wieder an dem Part. Ich möchte eine Zusammengehörigkeit. Die einzelne Person möchte das. Nur haut um sich herum halt vieles kurz und klein.
Und gerade im Gesundheitsbereich haben wir ja häufig dann nachher, so jetzt sollen dann alle dafür Selbstverantwortung übernehmen. Ja. Und die sollen sich noch engagieren dafür. Und wenn man sich dann Engagement-Theorien anguckt, dann findest du da genau, ja, da gibt es sowas wie Motivation. Also da, dieser Teil, der ist da schon drin. Da gibt es auch sowas wie, gibt es einen Leistungswillen? Also bin ich eher jemand, der Leistung erbringen will. Aber da gibt es eine andere Seite der Medaille und die heißt eindeutig Selbstvertrauen, die ich dazu brauche, um engagiert zu sein. Und dann ganz fies, da würde der Psychologe ein ganz böses Wort hinterschreiben, das hat was zu tun mit psychologischer Reife. Oder mit psychischer Reife. Und das ist dann das, da gibt es, glaube ich, dann die größten Probleme nachher, warum wir kein Engagement erzeugen. Ne? Weil das einfach an der Stelle etwas hinkt.
Ja. Das hätte ich jetzt von gestern wieder mitnehmen können. Es ist zwar schön, wenn du ein Auto mit 650 PS hast, dass du das leisten kannst, nur solltest du auch die geistige und sittliche Reife haben, vernünftig damit umzugehen und nicht mit Vollgas und röhrendem Motor durch die 30er-Zone zu brettern. Vor allem nicht, wenn noch Frauen mit Kinderwagen gerade parallel laufen. Aber das finden wir natürlich ja auch, diese Muster wiederholen sich ja auch immer wieder. Also was mir schon auffällt, wenn der eine so agiert, dann braucht er in der Kompensation oder zu seiner Darstellung auch immer irgendwelche externen Macht, Insignien, mit denen er rumwedeln kann, sei es sein Auto, sei es das hochglanzpolierte Türschild, die Bahncard erster Klasse oder die Erlaubnis, Business zu fliegen im Unternehmen. Es spielen da ja schon immer so ein paar Sachen, die Attribute da oftmals eine Rolle.
Weil da bist du wieder bei diesen Grundbedürfnissen eines Menschen, die dann mediieren. Und da hast du halt zu Satisfaction, also Bedürfnisbefriedigung oder Frustration, hast du da ja sofort drin. Ne? Und wenn danach streben wir natürlich alle, also wir streben alle nach Anerkennung, definitiv. Wo wir uns die dann holen, das ist total unterschiedlich. Ja.
Jetzt haben wir aber heute das Thema Engagement. Also was mir auch aufgefallen ist, dass die so agierenden Menschen es ja schaffen, trotzdem um sich herum in ihrer Mitarbeiterschar auch ein kleines Team, Grüppchen zu versammeln, die sich A, einen Vorteil davon versprechen oder die ähnlich ticken, die diesem Chef durchaus motiviert zuarbeiten und agieren. Ich würde mal sagen, totalitäre Systeme funktionieren ja auf diesem Weg, verteile so die gleichen Machtvarianten, während ein anderer Teil in dem Team irgendwo die Segel streicht, Dienst nach Vorschrift angeht, hohe Krankheitsquoten aufweist, weil für die eigene psychologische Gesundheit das Ganze absolut kontraproduktiv halt ist. Ne? Aber sie nicht rauskommen momentan.
Also das hatten wir ja vorher auch schon kurz, ne? So der Gedanke, wenn wir da reinschauen, mit welcher Idee bleiben Menschen in so einem Verhältnis und machen Dienst nach Vorschrift? Ja. Finde ich ein total spannender. Wenn ich glaube, letzte Woche habe ich nochmal einen Artikel zum neuen Gallup gelesen, wo ja dieser Prozentsatz der Zufriedenen nochmal zurückgeht, jetzt drastisch endlich, ne? Also nicht mehr gleich bleibt, sondern jetzt tatsächlich zurückgeht. Und du dann wirklich sagst, 78% haben eigentlich kein Interesse, in ihrem Job eine gute Leistung zu bringen.
Ja.
Und dann finde ich schon spannend, würde ich so arbeiten wollen, also würde ich eine Tätigkeit machen wollen, in der ich nicht, mein Ziel nicht ist, Leistung zu bringen. Finde ich interessant. Warum mich, also ich kann mir das kaum vorstellen. Aber es gibt eben viele Prozente.
Ja, es gibt viele Prozente, aber oftmals fällt mir eben auf dabei, die finden keinen Weg, wie sie da rauskommen können. Also es ist dann oftmals auch so dieses Thema, der eigene Selbstwert wird gar nicht so gesehen oder die eigenen Fähigkeiten werden nicht beurteilt, mehr richtig beurteilt, weil sie oftmals auch von, gerade in diesem System, immer klein geredet wurden. So, die fangen dann an, so an sich selbst zu zweifeln, an ihren Fähigkeiten, woanders kriege ich ja auch nichts, woanders ist es auch nicht besser. Und da ist noch dieses und dann ist jenes. Und die bauen sich ja dann oftmals, stelle ich fest, so einen eigenen Argumentationsraum auf, der sie noch mehr da drin gefangen hält. Also wenn sie jetzt nicht von extern jemandem kommen, der ihnen mal andere Fragen stellt, dann rattern sich die ja wirklich so einen eigenen Raum rein und sagen, da ist es halt, muss ich halt aushalten.
Aber da hätten wir dann im Prinzip das, warum das Engagement runtergeht, dann geht nämlich eigentlich Selbstvertrauen runter.
Genau,
diese Komponente ist ziemlich runter. Selbst wenn die noch Leistungswille und Motivation hochhalten könnten, aber Selbstvertrauen ist halt niedrig und dann habe ich schlechten Outcome am Ende.
Ja. Und Selbstwert auch oftmals. Also was mir auch auffällt, dass manche in diesen, also Mikrosysteme, größere Systeme, dass dort schon die einzelnen Personen, so wie wir es am Anfang hatten, da ist eine Wortwahl, da ist eine Kommunikation. Und die bewirkt was. Und die bewirkt halt bei Leuten, die vielleicht auch nicht so ganz gefestigt sind, durchaus den großen Teil von Selbstzweifel, von abgebautem Selbstwert. Was mir aber auch mal aufgefallen ist, selbst einen Fall hatte, eine weibliche Führungskraft, die wirklich gut war, top ausgebildet, voll gut drauf, die in dem System sukzessive ihren Halt verloren hat, weil genau diese kommunikativen Spitzen so auf sie eingeprasselt sind, dass sie irgendwann für sich komplett verunsichert war. Also da wäre dieses Hauen und Stechen, nur da funktionierte das Mobbing von oben runter. Also nicht nur auf der Kollegenebene, auf gleicher Ebene, sondern dann hast du natürlich noch weniger Stand. Ne?
Ja, und eigentlich haben wir damit den Bogen ganz gut zu dieser psychologischen Sicherheit geschlagen, ne? Weil das ist letztendlich das, was dann da in zumindest in einem der Teilbereiche halt massiv torpediert wird. Und ich glaube, was das Problem ist, ist, es wirkt nicht sofort und das siehst du nicht sofort. Also wir reden über etwas, was langfristig die Leistungsfähigkeit deines Teams immer schlechter macht und irgendwann kollabieren lässt, vielleicht sogar im Sinne von, die gehen weg oder die sind einfach aus anderen Gründen nicht mehr in der Lage, ihre Arbeit zu machen. Aber kurzfristig, und das wäre dann wieder das in Stresszeiten, kann ich das natürlich vollkommen ignorieren, indem ich einfach den Druck an anderen Federn erhöhe.
Ja.
Also ich kriege der Leistung auch über andere Wege kurzfristig gesteigert. Ne? Nur langfristig wird das eine Bombe werden, die dann irgendwann explodiert.
Komm, können wir zum Schluss noch was zusammenfassen? Also wenn ich jetzt für mich als Person, ob ich als Führungskraft oder als engagierter Mitarbeiter da unterwegs bin, woran kann ich erkennen, dass dieses System, also im Vorfeld oder relativ schnell, dass dieses System eher toxisch ist und für mich nicht geeignet, also wenn ich vorausgesetzt, ich möchte ein anderes, ein gesundheitsförderliches Arbeitsumfeld haben, oder welche Fragen könnte ich stellen, damit ich das im Kollegenkreis oder irgendwo rauskriege, was hier denn tickt? Hast du da irgendwo so was, mit dem du arbeitest?
Also ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, da reinzugucken. Jetzt spontan fällt mir eben tatsächlich so ein bisschen die Zusammenarbeit unter den Membern eines Teams, kann man ja messen. Also da gibt es auch wirklich ganz, ganz, ganz charmante Tools mit wenigen Fragen zu, die man mal benutzen kann. Und selbst wenn man sie nur benutzt, um sich selbst zu reflektieren. Und da sind dann solche Fragen drin. Und den Klassiker, der ist im Moment wieder viel in meinem Kopf drin. Da steht sowas drin. Würde meine Kollegin oder meine Kollegen oder mein Vorgesetzter, würde der mich verteidigen, wenn er nicht ausreichend Informationen hätte über das, was ich gemacht habe? Also würde er sozusagen Vertrauen schenken, steckt ja so ein bisschen dahinter, dass ich meinen Job gut mache. Und das, finde ich, ist zum Beispiel eine klassische Frage, wie ticken meine Kollegen? Also wie früh fallen die um?
Ja.
Ja. Das ist und in dem Bereich, also das ist so klassisch, LMX ist so ein Tool, mit dem man ganz unterschiedliche Fragen dazu stellen könnte.
Ja. Also es gibt eben Ansatzpunkte, du kannst es schon rausfinden, bevor du dich in irgendwas schmeißt, oder wenn du einfach für dich Sicherheit kriegen willst, habe ich nur ein falsches Gefühl oder kann ich es vielleicht auch irgendwie besser belegen, dass es hier irgendwie nicht so richtig für mich läuft.
Ja. Im Prinzip ist es natürlich der Klassiker im Coaching, wäre halt immer jemand anders zu fragen und mit ihm eine Einschätzung zu bitten. Ne? Also was würde meine Oma sagen dazu?
Ja.
Und das kann man virtuell machen, indem ich halt das für mich mal aus deren Perspektive mache, oder ganz oldschool, ich kann Oma fragen.
Ja. Heute könnte ich eventuell sogar hergehen und könnte mir ChatGPT oder irgendeines dieser Tools als persönlichen Trainer nehmen, wenn ich den Prompt entsprechend gestalte. Du bist jetzt der Übercoach für sonst und so weiter. Du kennst alle diese Teile. So, und ich möchte jetzt, dass du mir ein paar Fragen stellst, die mich dann weiterbringen oder wie auch immer dann das Ganze gestaltet. Ja.
Könnte man. Also klar. Der Teil, den denken wir heute selten mit, aber der würde wahrscheinlich auch immer besser werden.
Ja.
Und der funktioniert dafür auch, ja.
Ja. Nee, weil ich jetzt gerade auch wieder gesehen habe, was wir heute im Kommunikationstrainings mit eben so Trainingsbots anstellen können und aufbauen können. Und das geht ja auch in einen Weg, wo ich heute sage, ich kann dort auch Konfliktgespräche für Führungskräfte simulieren auf einmal, mit denen die mit so einem Bot trainieren können, wenn sie sonst keinen anderen Partner auch gerade haben. Also, und vor allem, weil das halt eine neutrale Instanz ist. Jetzt muss ich mich nicht einer anderen Person anvertrauen erstmal. Also da wird sich in den nächsten Zeiten noch einiges, denke ich, auch ändern, ja, oder entwickeln.
Also ich glaube, diese Diskussionsart damit oder die Interaktionsart damit, das finde ich total spannend. Ich glaube, das funktioniert auch gut. Bei der, so wie es viele benutzen, sozusagen die Wissensabfrage dahin zu geben, das halte ich für gefährlicher. Aber ja. Der zweite Teil funktioniert gut. Also zur Wissensabfrage sehe ich in unserem Bereich, wir machen da gerade ein bisschen Forschung zu, nämlich oder betreuen auch ein paar Abschlussarbeiten an den Fakultäten, wo genau diese Fragen mal überhaupt mal objektiv angeschaut werden. Was kriege ich denn für Antworten, wenn ich jetzt ChatGPT frage, was sollte ich für meine mentale Gesundheit tun? Und würde das deckungsgleich sein mit dem, was Experten raten? Ne? Das ist so ein bisschen eine ganz spannende Sache. Oder was gibst du mir für Empfehlungen, wenn wir es jetzt komplexer machen und sagen, ich möchte gerne psychologische Sicherheit in meinem Team erhöhen als Führungskraft. Ich habe 5 Mitarbeiter. Was würde mir ChatGPT empfehlen? Das ist spannend. Im Sinne von, da brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen Feedback aus der echten Welt, um zu gucken, wie hoch die Qualität der Antworten ist.
Ja. Ja. Aber das ist ja schon wieder ein ganz anderes Themenfeld, das wir jetzt hier gerade noch gerissen haben. Aber vielleicht könnte das auch eine der nächsten Folgen mal sein. Was machen neue Technologien? Wie können mich die unterstützen, konstruktiv mit der Zukunft umzugehen? Und dann schließen wir doch diese Folge mal damit und ihr bleibt uns gewogen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.